Also es freut mich sehr viel, wieder mit euch im Gottesdienst sein zu dürfen, auch euren Gesichtern, auch wie gesagt, unverhüllt sehen zu dürfen. Also das trifft eigentlich ziemlich gut zu einem Punkt in unserem Predigttext heute auch. Ich muss auch euch weitergeben, als wir unser erstes Lied angefangen haben zu singen, ist mein ältester Sohn, also Lukas, hat er gleich so gemacht, weil er meinte, es war zu laut, also ohne Masken zu singen. Und dann beim zweiten Lied, also ist unser mittleres Kind, also hat mich angeguckt und hat gesagt, Daddy, das ist wirklich laut. Ich habe gesagt, ja. Ist gut so, ist eigentlich richtig. Und du denkst gleichzeitig, also das habe ich ja nicht gesagt, aber ich dachte mir, also du denkst, das ist laut, stellst du dir vor, im Himmel mit tausenden, Milliarden von Stimmen, auch mit perfekten Stimmen, also singen zu hören, also das wird herrlich. Und darauf freuen wir uns im Voraus drauf. Die heutige Predigt wird also ein, so wie ich es jetzt ausgedacht habe, ist ein Einzelpredigt. Also wir sind jetzt fertig in die zwei Thessalonicher Briefen. Und die heutige Predigt habe ich nicht eigentlich geplant, also vor Wochen her, als eine Nachfolge zur Johannespredigt von letzter Woche. Aber wie wir immer wieder sehen, Gott wirkt so viele Teile in jedem Gottesdienst zusammen und auch von Woche zu Woche zwischen einzelnen Gottesdiensten wirkt er auch die Details zusammen. Und ich denke, ihr werdet die Verknüpfungspunkte leicht erkennen. Ich schaue mir nicht gerne so viele Fernsehserien an, also von mir aus spreche ich nur. Sie gehen immer weiter und weiter und weiter, also Saison nach Saison nach Saison und müssen so viele seltsame Dinge tun, finde ich, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer aufrecht zu erhalten. Das wirkt auf mich so offensichtlich konstruiert und erzwungen. Also es gibt wirklich nur zwei, drei Serien, die ich jede paar Jahre also immer wieder mal anschaue. Also, und sie machen immer noch Spaß, obwohl ich sie zum fünften, sechsten Mal also mir angeschaut habe und einfach langsam durchgegangen bin durch die verschiedenen also Schauen. Aber nicht eigentlich nur ein paar. Aber es gibt Menschen, die gerne neue Serien mögen. Das kann ich akzeptieren. Aber man muss nicht sehr viele Fernsehsendungen oder sogar Filmfortsetzungen gesehen haben, um zu wissen, dass viele Fortsetzungen eine kleine Auffrischung der Ereignisse vom letzten Mal bieten. Wie es ist beim letzten Mal ausgegangen, damit wir die volle Wirkung des Textes, den wir heute betrachten wollen, erfassen können, müssen wir zuerst begreifen, was gerade in unserem Text, also gerade vor unserem Text heute mit Mose, den Israeliten und Gott geschehen ist. Also bitte schlag mit mir 2. Mose, Kapitel 33, bitte auf. Unser Predigttext, wie ihr auf dem Leinwand und auf euren Bildschirm sehen könnt, beginnen in Vers 12 von Kapitel 33. Aber wenn ihr mit mir darüber nachdenkt, also was ist im 2. Mose so weit passiert? Gott hat Mose beauftragt, am Anfang des Buches, also unser Bericht, die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten in das Land zu führen, das Gott ihnen versprochen hatte, Kanaan. Also, während Gott auf dem Weg Wunder tat, folgte Mose Gott und führte das Volk aus Ägypten heraus. Seine nächste Aufgabe bestand darin, Gott zu folgen und das Volk in das verheißene Land zu führen. Auf dem Weg dorthin offenbarte aber Gott Mose und dem Volk, dass er die Zeit und den Raum auf dem Weg nach Kanaan nutzen würde, um dem Volk die Anweisungen zu geben, die es brauchte, um zu lernen, sein Volk zu sein. Was es heißt, wirklich sein Volk zu sein. Als Gott Mose seine Gesetze und Anweisungen für sein Volk übermittelte, zog sich die Zeit, in der Mose ausschließlich mit Gott zusammentraf, so lange hin, dass das Volk schließlich beschloss, ein Götzenbild zu schaffen. Also 2. Mose, Kapitel 32, finden wir diesen Bericht. Also sie haben diesen Götzenbild, diesen goldenen Kalb, die sie gemacht haben, also angebetet. Gott hat dies bereits ausdrücklich verboten, aber das Volk beschloss dennoch, ihm trotzdem nicht zu gehorchen. Der Ungehorsam des Volkes gegen Gott hat unmittelbare und schwerwiegende Folgen. Für etwa 3000 Männer, laut Kapitel 32, für etwa 3000 Männer war das im Wesentlichen ihre letzte Tat und letzte Sünde auf Erden. Aber es gab noch eine weitere Konsequenz. Und das bringt uns zu Kapitel 33 am Anfang. Es gab noch eine weitere Konsequenz für das ganze Volk, die wir am Anfang von Kapitel 33 finden. Gott informiert das Volk, dass er nicht mehr persönlich mit ihnen auf ihre Reise nach Kanaan gehen würde. So lies bitte mit mir 2. Mose, Kapitel 33, Vers 1 bis 6. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte: Deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherezeiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem ich Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deine Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen: Sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deine Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Also Gott informiert das Volk, dass er nicht mehr persönlich in ihren Mitte auf ihre Reise gehen würde. Wie wir gelesen haben, war das eine niederschmetternde Nachricht für sie. Sicher, es würde ein Engel vor ihnen sein, aber wie wäre das? Wie weit weg würde Gott wirklich sein, während er diese Bote mit ihnen sandte? Wie viel Interesse würde Gott wirklich an ihrem zukünftigen Erfolg oder ihren Herausforderungen haben? Also, er kann nicht mehr in ihrer Mitte bleiben, sagt er. Im Rahmen unseres heutigen Textes erkennt Mose selbst, dass auch er von den Folgen ihrer Sünde betroffen sein wird. In 2. Mose Kapitel 3 hatte Gott Mose versprochen, dass er mit ihm sein würde. Aber mit der Aussage Gottes hier am Anfang von Kapitel 33 scheint dieses ursprüngliche Versprechen an Mose aufgehoben zu sein. Gott hat gerade gesagt, dass er sie nicht mehr führen wird, sondern dass er stattdessen einen Engel oder dass er nicht mehr persönlich sie führen wird, sondern dass er stattdessen einen Engel senden wird, um das Volk zu führen. In Vers 15 von Kapitel 33 sehen wir, was Mose zu Gott gesagt hat. Vers 15, wir lesen: Mose sprach zu ihm: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Also Mose hat verstanden die ernsthafte Lage, in der er sich befunden hatte. Wenn wir heute Morgen hier sitzen, haben wir alle zwei bestimmte Dinge mit dem Volk und mit Mose gemeinsam. Wir müssen nicht lange darüber nachdenken, um Vergleiche zwischen ihnen damals und uns heute zu finden. Erstens, Wir haben alle in der Vergangenheit persönlich gesündigt und werden auch in der Zukunft auch nochmal sündigen. Und gleichzeitig, wir alle sind von der Sünde, die andere begangen haben, und den Folgen ihrer Sünde betroffen. Wie Mose. Der war nicht mitten in dem Volk, als sie diesen Götzendienst an den goldenen Kalb begangen haben. Aber der ist jetzt betroffen von den Konsequenzen, die Gott gegeben hat. Die ernsthafte Realität der Sünde ist so: unsere eigenen Lebensentscheidungen, unsere Versäumnisse, unsere Sünde, unsere Schwächen und die von anderen verursachten Folgen führen uns natürlich zu solchen Fragen wie zum Beispiel: Wie sieht Gott mich jetzt? Nimmt er mich noch an? Kümmert sich Gott um meinen eigenen selbst zugefügten Schmerz? Sieht Gott nicht, wie viel Schmerz und zusätzliche Last mir jemand zugefügt hat? Um beide Probleme einfach auszudrücken: die Sünde und ihre Folgen bedrohen unsere Empfinden von Stabilität und Sicherheit. Die Sünde und ihre Folgen bedrohen unsere Empfinden von Stabilität und Sicherheit. Aber in unserem heutigen Text müssen wir nicht mit dieser Realität hoffnungslos bleiben. Es gibt noch Hoffnung auf eine Lösung für unsere Probleme. In den Versen 7 bis 11 lesen wir, dass Gott auch nach der Verkündigung der Folgen noch mit einer Person kommunizierte. Also Gott hat in Vers 7 bis 11, die wir gleich hier übersprungen haben, in Vers 15 zu gucken, also Gott hat noch mit jemandem kommuniziert. Lies bitte mit mir Vers 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkünfte hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Also der Wolkensäule war eine Beschreibung oder halt eine sichtbare Repräsentation von Gottes Gegenwart. Dass Gott kam und mit Mose sprach. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sie, also haben sie angebetet, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wir verstehen alle, die hier im Gottesdienst sind, wie erfrischend und wie schön das ist, Angesicht an Angesicht einander zu sehen und zu reden. Wie ein Mann seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück, Mose. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Also Josua wurde erlaubt, dort bei diesem Zelt zu bleiben, aber also der war sozusagen jemand, der den Zelt bewahrt und verteidigt. Also weil das der Ort war, wo Gott mit Menschen, also mit Mose, treffen würde. Ist es dir aber aufgefallen, Gott redete nicht nur mit einer Person, er redete ganz persönlich mit ihm. Er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wenn wir das, was wir in den Versen 1 bis 5 gelesen haben, dass Gottes Gegenwart nicht mehr in das Lager des Volkes eintrat, mit dem zusammenbringen, was wir gerade in den Versen 7 bis 11 gelesen haben, dass Gott mit Mose ganz persönlich im Zelt der Zusammenkunft zusammenkam, dann ist die passende Schlussfolgerung, dass das folgende Gespräch, das wir gleich lesen werden, während einer der Zeiten stattfand, in denen Gott sich mit Mose im Zelt traf. Also mir ist die Frage immer wieder aufgetaucht worden, also wann fand dieses Gespräch, das wir gleich ab Vers 12 lesen werden. Wann fandet der statt? Also während einer dieser Ereignisse, dieser Zusammenkommen zwischen Gott und Mose in dem Zelt des Zusammenkommens. Und in diesem Gespräch, die wir gleich lesen, und den Ereignissen am nächsten Tag, Kapitel 34, finden wir Hoffnung und die Lösung, die wir brauchen zu unseren Problemen. In den kommenden Versen werden wir sehen, dass nur der Herr die Probleme der Sünder lösen kann. Nur der Herr kann die Probleme der Sünder lösen. Nur er. Offensichtlich, wahrscheinlich sagst du, können wir ja sie nicht selber lösen. Wir sind Teil den Problemen. Also wir sind Teil des Problems. Ja, du hast recht. Aber die Frage ist, weil er kann, wird er meine Probleme lösen? Unser Text macht deutlich, dass die Antwort, die Gott von uns erwartet, die Reaktion darin besteht, vertraue ausschließlich auf seine Gnade. Die Wahrheit ist, dass die Antwort auf die Frage, wird Gott meine Probleme lösen, ist die gleiche wie die Antwort auf die Frage, wirst du seine Gnade vertrauen? Die Antwort ist das Gleiche. Wenn du sagst, also wirst du dich entschieden, Gott heute und jeden Tag zu vertrauen, dass er gnädig ist, dass er gnädig dir sein wird, wirst du dich dafür entschieden, ausschließlich darauf zu vertrauen, dass seine Gnade genügt für dein Problem, für deine Probleme. Der Gnade Gottes zu vertrauen, ist die richtige Entscheidung. Aber was bedeutet es, der Gnade Gottes zu vertrauen? Wie sieht das nach unserem heutigen Text aus? Erstens lesen wir Kapitel 33, Vers 12 bis 17. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinaus. Also das war Gottes Gebot an ihm, vorhin auch nochmal hier am Anfang des Kapitels. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, Gott, ich werde selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen. Er sprach zu ihm, Mose hier, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Wie schaut es aus, ausschließlich auf Gottes Gnade zu vertrauen? Also erstens, bring Gott dein Bedürfnis für seine Gnade. Also erkläre zu Gott, dass du verstehst, du hast ein echtes Bedürfnis für seine Gnade. Erstens, wir sehen, dass man erklärt das zu Gott, indem dass man erkennt die Vortrefflichkeit des Planes des Herrn an. Also man muss dem Herrn anerkennen und selber innerlich erkennen, wie vortrefflich Gottes Plan ist. Der Plan des Herrn ist. Also hier in diesem Verse sehen wir, dass Mose die Betonung seines Bittes auf dem gelegt hat, was Gott ihm bereits als einen Auftrag gegeben hat. Siehe, du sprichst zu mir, und dann wiederholt er, was Gott ihm gegeben hat als einen Auftrag. Und weiter in Vers 13 finden wir diese interessante Phrase oder Abschnitt, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Also Mose wollte kennen, wie Gott wirkt, wie Gott handelt. Der wollte Gottes Plan, wie Gottes Art und Weise ist, mit Menschen umzugehen. Er wollte das persönlich erkennen. Er gibt Gott zu in seinem Gespräch mit Gott: Ich kann das nicht anders. Also ich habe nicht meine eigenen Pläne oder Agenda, die ich hier umsetzen möchte. Ich möchte das folgen, was du mir gegeben hast, als einen Auftrag zu erfüllen. Und du bringst dein Bedürfnis zu Gott, indem dass du in deiner Zeit mit ihm, dass du ihm erklärst: Also ich verstehe, du hast mir einen Auftrag gegeben und ich kann das selber nicht leisten, außer dass du das in mir wirkst, dass du das durch mich wirkst. Diesen Abschnitt, das Mose immer wieder mal wiederholt: Du hast gesagt, ich kenne dich mit Namen, Vers 12, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ich habe lange dafür gesucht in der Bibel, wo es steht, wo Gott das ihm gesagt hat. Und das hat Gott für uns nicht aufgenommen. Aber in diesem Gespräch wissen wir, dass Gott das nicht also argumentiert. Also Mose, ich habe das dir niemals gesagt. Was sagst du denn? Nee. Gott weiß, dass irgendwann mal in seinen Gesprächen mit Mose, dass er das ihm gesagt hat. Also, und das ist hängen geblieben mit Mose. Also, ich habe Gnade gefunden in deinen Augen. Und auf diese Grundlage argumentiert Mose: Also, wenn das stimmt, dann bitte ich dich, hilfe du mir. Ich brauche noch weitere Hilfe, um deinen Plan umzusetzen, um Teil deines Planes zu sein. Und wie ist dann Mose seine Bitte an Gott? Wie ist das denn bei Gott ausgegangen? Was ist das Ergebnis? Vers 14, also Gott hat geantwortet, er sprach: Ich werde selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen. Also merke du bitte, zu wem Gott hier spricht und was er genau gesagt hat, weil das Wortlaut ganz wichtig ist. Weil wir kommen jetzt zu der zweiten Teil, also wie auch bringst du dein Bedürfnis für Gottes Gnade zu ihm, indem dass du bekräftigst die Notwendigkeit der Gegenwart des Herrn. Bekräftige die Notwendigkeit der Gegenwart des Herrn. Also für Mose hat er gerade gehört: Dich werde ich zur Ruhe führen. Aber Mose erwiderte: Wenn du selbst nicht mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk. Also Mose hier unterstreicht die Notwendigkeit der Gegenwart des Herrn, indem dass er war nicht zufriedengestellt, dass Gott nur mit ihm auf die Reise nach Kanaan geht, sondern dass Gottes Gegenwart muss auch mit dem Volk gehen. Hier diese Rolle, dieser Auftrag als Mittler zwischen dem Volk und Gott selbst, die Mose genommen hat, diesen Auftrag, den er genommen hat. Das ist ganz wichtig für uns zu merken, zu erkennen. Denn wir auch haben einen Mittler zwischen uns und Gott. Und seine Priorität ist auch, dass Gott mit uns geht. Deshalb ist unser Mittler auch im Himmel gegangen, damit wir Gottes Gegenwart in unserer Mitte haben können, sogar in unserem Herzen haben können. Also wenn wir fast forward, also ganz schnell nach dem Neuen Testament fortdenken, also hier sehen wir einen direkten Parallel und Verknüpfungspunkt. dass Gott uns auch die Notwendigkeit seiner Gegenwart unterstrichen hat durch den Dienst Jesu und durch den Dienst des Heiligen Geistes. Der Herr sprach zu Mose, also wie ist dann diese Bitte, also dieser Fortgesetzte, also ich möchte noch eine Sache weitere von dir, Gott, wie ist das ausgegangen? Der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Interessant, hat das Volk eine besondere Stelle in diese Betonung von Gott? Nee, es war eigentlich aufgrund der Beziehung zwischen Mose und Gott, dass Gott seine Bitte gehört und zugestimmt hat. Auch dies werde ich tun. In deiner Zeit mit Gott bekräftige, dass du auch brauchst, du hast seine Gegenwart in deinem Herz, mit dem Heiligen Geist, in Form des Heiligen Geistes. Aber du möchtest Gott betonen, täglich, sogar jeden Moment, wenn du spürst, wenn du erkennst, dass du einen Auftrag hast, das zu groß für dich ist, bekräftige zum Gott, dass du ein Bedürfnis für seine Gegenwart hast. Dass du möchtest nicht irgendwo hingehen, ohne dass er durch sein Wort dich auch mitgehst, auch führt. Wie sieht es auch aus, Gott zu vertrauen? Ausschließlich. Erstens, bring ihm dein Bedürfnis für seine Gnade. Und zweitens, nimm seine Beurteilung deines Bedürfnisses für seine Gnade an. Nimm seine Beurteilung deines Bedürfnisses für seine Gnade an. Also, lies bitte mit mir Vers 18 bis 23. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Interessante Bitte von Mose. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güter vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich meine Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also Mose hat noch hier eine weitere Bitte. Also der hat gerade die Antwort bekommen, also Gott geht mit mir und Gott geht mit dem Volk. Aber er möchte eine Bestätigung von Gott haben. Und er möchte eigentlich Gott sehen. Insofern, wie auch immer, dass Gott sich entschiedet, das zu antworten, hat Mose gefragt, also ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Es ist ein bisschen komisch. Ich mag Mose, wie er manchmal Gott erwiderte. Also zum Beispiel, also zeig mir deine Herrlichkeit. Schon mütig, oder? Aber auch ein bisschen seltsam. Ich meine, Mose war derjenige, mit dem Gott gerade auf dem Berg Sinai geredet hat. Mose war derjenige, der wiederholt in diese herrliche Wolkensäule mit Gott reden dürfte. Aber genau weil Mose in der Tat Gottes Herrlichkeit in der Vergangenheit gesehen hatte, wollte er sie deshalb wiedersehen, und zwar in der vollen Art und Weise, wie Gott sie zu zeigen beschließen würde. Aber von der Art und Weise, wie Gott ihn geantwortet hat, was wir uns gleich anschauen werden, verstand Gott Mose, dass er tatsächlich meinte, ich will dich sehen, Gott, ich will dich begegnen, vielleicht wie nie zuvor. Was heißt das eigentlich für uns? Für uns, das heißt, was wir in Vers 18 bis 20 sehen, erkennen die souveräne Perfektion des Herrn. Also Wir sehen Mose und seine Bitte, aber am wichtigsten für uns hier ist eigentlich im Vergleich zu unserem ersten Abschnitt, der Herr antwortet nur in Vers 14 und 17. Und eigentlich hat Mose die größere Prozentzahl, also die größere Menge an Wortanzahl her. Aber hier in Vers 19 ist das umgekehrt. Jetzt möchte Gott reden. Und jetzt möchte Gott sprechen. Der Herr sprach, und jetzt müssen wir gut zuhören. Ich will alle meine Güter vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ist das ein Ja oder ein Nein zu der Bitte, ich möchte deine Herrlichkeit sehen? Was meint ihr? Ja oder Nein? Vielleicht Jein, möchte jemand raten? Ist okay. Wir kommen gleich zu der richtigen Schlussfolgerung. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Kommentaren weisen darauf hin, also was bedeutet das für uns? Kommentaren weisen darauf hin, dass der hier verwendete hebräische Ausdruck keine plötzliche Willkür Gottes impliziert, wie unsere Übersetzungen vielleicht nahelegen könnte. Er lenkt die Aufmerksamkeit einfach auf die Tatsache, dass Gottes Eigenschaften sind, dass diese Eigenschaften Gottes sind, die in bestimmten historischen Beispielen zu sehen sind, ohne weiter in Detail zu gehen. Also Gott ist souverän über wie und wem und wann und warum er seinen Eigenschaften, seinen Charakter den Menschen sehen lässt. Man kann überhaupt nicht Gott zwingen oder erzwingen, irgendetwas für ihn zu tun. Wir haben kein Leverage mit Gott, die wir ihm erzwingen können. Also, ich gebe dir das, du gibst mir das. Ich möchte das, wenn du das mir gibst. Ich möchte dir das geben, wenn du das mir gibst. Also, das geht nicht mit Gott. Gott wird seine Gnade dem zeigen, nach dem wie er entscheidet. Über dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also ist die Frage, hat Gott mit Ja oder Nein geantwortet? Das kommen wir gleich dazu. Erkenne aber zuerst die souveräne Perfektion des Herrn. Also Gott ist so heilig, dass er, der ist einzigartig, der entscheidet selber, was am besten für den Menschen ist und auch in seinem Plan, was am besten für alles ist. Und deshalb müssen wir seine Beurteilung unserer Bedürfnisse für seine Gnade annehmen. Also Mose möchte was sehen. Und Gott hat seine Bitte also in den richtigen Kontext eingesetzt. Ich weiß, was am besten für dich ist. Ich weiß, was zu viel und was gefährlich für dich ist. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also wir können in unseren Situationen manchmal denken, also wenn Gott nur so und so was macht, also wenn Gott nur die schlechten, bösen Feinde, den Christen in Äthiopien, wenn er sie einfach nur strafen würde für ihre Sünde, also das hört sich wie ein vernünftigen Bitte. Aber Gott will gnädig sein, dem er gnädig sein wird. Und das hat uns auch, hat Folgen auch für uns. Gott ist schon gnädig mit uns damit umgegangen. Wie wäre es mit unseren Feinden vor ein paar Jahren, bevor wir bekehrt sind, wenn sie so gebetet haben und Gott ja gesagt hat. Also wir dürfen nichts von Gott erwarten, außer dass er souverän in seine Gnade sein wird und absolut weise und richtig sein wird, wenn er so handelt. Und in Vers 21 bis 23, wir lernen auch, dass wir seine weise Betreuung respektieren müssen. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in den Felsenkluft und will dich meine Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Gott hat mit Ja geantwortet. Gott hat seine Bitte zugehört und mit Ja geantwortet. Aber wie er das umsetzt, musste Mose respektieren. Er musste das akzeptieren und annehmen, wie Gott ihn betreuen wollte, wie Gott ihn schützen vorhatte. Wenn ich dann meine Hände zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also was heißt das für uns heute? Das heißt, dass wir, wie auch schon vorhin ich so ein bisschen illustriert habe, also wir möchten manchmal wissen, also wieso lässt Gott Kriege zu? Wieso lässt Pandemien zu? Wieso lässt Gott diese schlechte, also zur letzten Woche, wieso lässt Bösheit auf die Erde zu und die Ungerechte unterdrücken den Gerechten? Also Gottes Herrlichkeit, Gottes Souveränität, er selber entscheidet, wie wir auch letzte Woche gehört haben, Gott selber entscheidet am Ende, wie alles ausgehen wird. Und seine Perfektion und seine Beurteilung, seine gnädige Perfektion ist den Schlüssel, den wir brauchen. Wir müssen nicht alles verstehen über Gott, um ihm zu vertrauen und um auf seine Gnade zu vertrauen. Und Gott zeigte Mose, dass er sich die Beurteilung seines Bedürfnisses für Gnade, das war echt. Aber Gott zeigte Mose, also die Beurteilung musst du mir zulassen, musst du mir übergeben. Und drittens, wie vertraust du ausschließlich auf seine Gnade, indem dass du dich seinem Angebot der Gnade unterwirfst? Unterwirf dich seinem Gnade der Angebot. Also zum Ersten, wie sieht das aus? Also näher dich dem Herrn nach seinen Anweisungen. Es geht nicht hier um Werken und Werksgerechtigung. Es geht Werksrechtfertigung. Es geht um glaubensvolle Gehorsam. Wir lesen in Kapitel 34, und der Herr sprach zu Mose, Vers 1 bis 4, der Herr sprach zu Mose, hau dir zwei sternene Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte draufschreibe, die ich auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Also Mose hat die ersten Tafeln auf den Boden geschmissen, als er zurück und den Götzendienst gesehen hat. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Und Mose hieb sich zwei ständige Tafel zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei ständigen Tafeln in seine Hand. Also Gott hat hier also Mose bitte vom vergangenen Tag zugehört und er gibt ihm die Anweisung, also wenn du wieder diesen Bund mit mir schließen möchtest oder angeschlossen haben möchtest, dann musst du musst auf mich zukommen in der Art und Weise, wie ich dir vorschreiben werde, wie ich vorgeschrieben habe. Nähe dich dem Herrn nach seinen Anweisungen. Du darfst nicht, also wie wir hier sehen, Mose könnte hypothetisch, also er könnte Gottes Gebote hier, Gottes Anweisungen nicht gefolgt haben, oder? Er könnte Rinder und Schafe dort am Fuße des Berges also weiden lassen. Er könnte also locker mit den Anweisungen, also nicht identische Tafeln, vielleicht nur einen, vielleicht keinen, also mehr auf den Berg hochgestiegen haben. Aber wie wäre das hinausgegangen haben? Also Gott gibt Anweisungen, wie wir auf ihn zukommen dürfen. Und uns ist es klar, dass es fängt durch die Tür, durch den Weg zu Jesus, durch den Weg zum Vater, durch Jesus. Gott ist uns hier klar. Im Neuen Testament ist die Anweisung, wie wir auf zu Gott kommen dürfen, nur durch Jesus. Nur durch seinen Tod und Auferstehung. Aber sogar als Christen dürfen wir Gott auch nur nähern in der Art und Weise, wie er vorgeschrieben hat, in seinem Wort. Das trifft uns auch als Christen. Und deshalb hat Jesus gesagt in Johannes, Evangelium von Johannes, hat Jesus gesagt, also jemand, der Gott anbetet, muss ihm im Geist und in der Wahrheit. Und die Wahrheit bezieht sich dort auf das, was im Einklang mit Gottes Wort ist. Wie beten wir Gott an? In der Art und Weise, wie es ihm gefällt, wie er vorgeschrieben hat. Nicht in irgendwelcher Art und Weise, wie wir als zu uns Wohlgefallen erfüllen können. Und wir sehen, dass tatsächlich, dass Mose das getan hat. Vers 4, Mose hat die Gebote von Gott gefolgt. Es war tatsächlich eine Übertretung, die zu diesem Punkt geführt hat, von der Volk Israel. Gottes Anweisungen, wie sie ihm anbeten dürften, das ist tatsächlich, jetzt finden wir ein Rückkehr zur gottgefälligen Anbetung, so einen gottgefälligen Stand und Status in der Beziehung. Also diese Wiederherstellung, den zwei steinernen Tafeln, ist eine Wiederkehr zur, also wir werden Gottes Gebote, wie wir ihm annähen, das werden wir einhalten. Und Vers 5 bis 9, wir sehen also tatsächlich der Höhepunkt unserer Textes heute. Reagiere auf die Herrlichkeit des Herrn mit demütiger Anbetung. Wie wirfst du dich seinem Angebot der Gnade unter? Indem, dass du dich nicht nur seinen Anweisungen, als du ihm näherst, folgst, aber dass du auch auf seine Herrlichkeit, als du ihn kennst, besser und besser kennst, mit demütiger Anbetung reagierst. Hier in diesen paar Versen, lass uns die zusammenlesen. Vers 5 bis 9. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an, und er sprach: O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib unsere Schuld und Sünde und nimm uns als dein Eigentum. Es gibt etwas wirklich Besonderes an das, was wir in unseren Händen halten. Es ist Gottes zeitlose Offenbarung von sich selbst. Nicht alles, was Gott Menschen gesagt hat, ist aufgenommen für uns heute. Also Gott sprach zu Menschen und sie haben es nicht alles wortwörtlich aufgenommen. Aber alles, was wir haben, ist Gottes fehlerfreies, inspiriertes Wort. Es ist das, was er durch seinen Geist Menschen offenbart und inspiriert hat, aufzunehmen, damit Menschen durch die letzten 2000 Jahre ihn kennenlernen können, wie er ist. Wann auch immer die Bibel gelesen wird, spricht Gott noch heute. Aber es gibt einen bestimmten Art oder Genre von Abschnitten in der Bibel, worauf wir besonderes Acht geben sollen, nämlich wenn es in der Geschichte aufgenommen wird, wie Gott sich selbst beschreibt, wenn er den Menschen sich vorgestellt hat. Wenn du kurz mit mir darüber nachdenkst, an allen den Menschen, mit denen Gott gesprochen hat, von Anfang der Welt bis zu Mose, schau bitte mit mir diese Liste an. Adam, Eva, Satan, Kain, Enoch, Noah und seine Söhne Hiob, Abraham, Hagar, also sie sollten eigentlich in chronologischer Folge sein, Sarah, Rebekka, Isaac, Jakob, Laban, Josef, Mose und Aaron. Also denk einfach durch diese Abschnitte, was du von Gottes Wort weißt. Und komm bitte mit mir, zu dem Ergebnis, dass bis zum 2. Mose, Kapitel 33, Gott sich nur als der Gott des Abrahams oder der Gott des Abrahams und Jakob und Isaac oder der Gott des Abrahams, Jakob und Isaac als Gott erkennen lassen hat. Niemals hat Gott sich selbst zu den Menschen beschrieben, wie wir hier gelesen haben. Wir finden ein vorzügliches Porträt von Gott, das noch nie in der Geschichte der Welt bisher gemalt ist. Gott beschreibt sich selbst in einem Gespräch zwischen ihm und Mose. Gott sagt erstens: Ich bin ewig der, der ich bin. Ich bin ewig Gott. Deshalb wiederholt er das. Also der Herr, der starke Gott. Und das hat die Israeliten schon vorab erkannt bei dem Roten Meer, als Gott das Wasser getrennt hat und sie durchgeführt hat und an die Ägypter damit getötet hat. Aber alles, was sie damit preisen können, war, dass Gott stark war, dass Gott mächtig war und ihre Feinde überworfen hat. Aber wie erkennt man eigentlich, dass sein Gott so ist, wie Gott hier selbst beschreibt, nur wenn Gott sich selbst hier offenbart. Die Worte, die Gott zuerst Mose sprach, würden Israels Glaubensbekenntnis, ihre Arbeitsdefinition des Volkes von Gott. Wann immer jemand wissen wollte, ab sofort in der Geschichte von Israel, wer Gott ist, gingen sie zurück zu Mose und sagten: Der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zu Zorn, reich an Liebe und Treue. Man sieht es immer wieder durch Israels Geschichte. Und hier habe ich das auch für euch aufgelistet. Durch die Wanderung, durch die Liederbücher des Volkes, durch die getrennte Königreich taucht es auch auf, durch die Propheten und nach dem Exil, als das Volk wieder zurückgekehrt ist. Und das finden wir auch im Neuen Testament. Wenn jemand wissen möchte, wie ist eurem Gott, ihr müsst nicht im Neuen Testament anfangen, um solch eine Beschreibung und Eigenschaften, die wir immer wieder mal im Neuen Testament erkennen, ihr müsst nicht dort anfangen. Ihr könnt hier im Alten Testament, im zweiten Buch des Bibels anfangen. Was heißt alle diese Attributen? Also was heißt alle diese Eigenschaften? Sie heißen, dass Gott ein Gott ist, den wir uns nähen können. Also wir dürfen auf zu Gott gehen, weil er uns, er sieht, dass wir Staub sind, wie auch in dem Psalm geschrieben ist, und der vergibt Sünde. Wenn du gesündigt hast, du darfst immer noch Gott nähern, weil er ein Gott ist, der Sünde vergibt. Wenn du nicht so schnell lernen kannst, wie du leben sollst, Gott ist geduldig. Wenn du mehrmals sündigst, du kannst immer noch einen Gott finden, der dein Problem lösen kann, der gnädig und geduldig und langsam zum Zorn ist. Aber das heißt nicht, dass du das als selbstverständlich nehmen kannst. Weil Gott betont hier, dass obwohl er Übertretung und Sünde vergibt, das heißt nicht, dass er ungestraft Sünde lässt. Hier heißt es, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder bis in das dritte und vierte Glied. Also wir können das weiter in der Zukunft in mehr Detail gehen, aber das heißt für uns hier, dass Gott ernsthaft die Sünde nimmt. Und dass, wenn unsere Sünde für uns eine leichte Sache ist, wir dürfen nicht erwarten, dass Gott das auch leicht annimmt oder leicht sieht. Aber siehe, wie Gott hier, wie einer meiner Professoren gesagt hat einmal, siehe, wie Gott hier Mathe macht, der vergibt und bewahrt Gnade für Tausenden. Aber wenn du deine Sünde fest daran hältst, dann bis zum vierten und dritten oder vierten Geschlecht könnte das eine Auswirkung daran haben. Interessant. Gott ist nicht der Gott, der sagt, also ich möchte Tausenden strafen und nur ein paar gnädig sein. Nein, es ist komplett anders. Es ist komplett anders, als wir sind. Und wie kann man wissen, dass das eigentlich fair oder gerecht wird? Ich meine, das hört sich plötzlich wie Widerspruch. Also Gott vergibt Sünde, aber er lässt nicht die Sünde ungestraft. Keineswegs ungestraft lässt. Das geht einfach nur, wenn Gott derjenige ist, der diese Eigenschaften hat. Wir verstehen es gar nicht, weil wir so nicht sind. Wir sind Sünder. Wir sind auch begrenzt in unserem Verständnis. Und am wichtigsten, wir sehen nicht das Herz. Wir sehen nicht das Herz, weil Gott weiß, wer Buße und Umkehr von seiner Sünde möchte. Der weiß, wer ehrlich mit ihm umgeht, um seine Gnade zu bitten. Wir sehen das nicht. Und deshalb können wir Gott vertrauen. Und schließlich sehen wir, Entschuldigung, dass die Reaktion, die wir auf die Herrlichkeit des Herrn, die wir haben sollen, ist demütige Anbetung. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe meinen Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergebe uns unsere Schuld und Sünde und nehme uns als dein Eigentum. Mose betet, wie wir heute auch beten sollen. Der gibt Gott den Recht. Er sagt ihm, du hast Recht. Wir sind Sünder. Wir sind ein halsstarriges Volk. Und wir brauchen einen Retter. Der Punkt ist, kein anderer Gott kann Menschen retten, kann Menschen wie uns retten. Der Gott, der seine Herrlichkeit Mose angekündigt hat, ist der Gott, den wir brauchen. Wir brauchen einen mitfühlenden Gott, der sich um unsere Situation, wo wir mit unseren eigenen Sünden und die Folge von anderen damit zu kämpfen haben. Wir brauchen, er kümmert sich um unsere Situation. Wir brauchen einen gnädigen Gott, der uns gibt, was wir nicht verdient haben. Wir brauchen einen geduldigen Gott, der uns nicht aufgibt. Einen liebenden Gott, der seinem Versprechen treu ist. Und einen vergebenen Gott, der unsere Sünde wegnimmt, der gerecht ist und nicht die Sünde beschönigt. Es gibt eine Person in der Geschichte, die sich mit Mose verglichen lässt. Jemand, der nicht an der Sünde beteiligt oder dafür verantwortlich war, aber die Konsequenzen für die Sünde zu tragen hatte. Das ist Jesus Christus. Im Gegensatz zu dem, was wir von Mose wissen, hat Jesus nie gesündigt. Und anders als Mose hat Jesus tatsächlich die vollen Konsequenzen der Sünden anderer ertragen. Und zwar vollständig. Und weil Jesus sich entschlossen hat, die Folgen unserer Sünden, deine Sünde, meine Sünde zu ertragen, müssen wir diese Folgen nicht ertragen, weil es seine Entscheidung war. Was ich gerade erwähnt habe, wir haben die Hölle verdient. Wir haben Gottes pure Zorn verdient. Für unsere erste Sünde und jede freiwillige, halsstarrige, widerspenstige Sünde. Ein nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Aber Jesus, der hat die Folgen für unsere Sünde freiwillig auf sich genommen. Und unsere Reaktion muss aufgrund seiner Opfer muss ausschließlich an seine Gnade zu vertrauen. Wir müssen ausschließlich an Gottes Gnade vertrauen. Wie ich am Anfang gesagt habe, der Herr kann dein Problem der Sünde lösen. Wird er? Die Antwort ist ja, wenn du ausschließlich auf seine Gnade vertraust. Und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn du nicht auf seine Gnade traust, wenn du nicht den Namen des Herrn Jesus Christus rufst und ihn vertraust mit deiner Sünde und die Folgen dafür, die er ertragen hat am Kreuz, der Herr kann deine Probleme der Sünde in dieses Leben und auch in der Ewigkeit lösen. Aber er wird es nicht, wenn du ihm nicht vertraust. Deshalb mach die richtige Entscheidung heute, wenn zum allerersten Mal, und mach die richtige Entscheidung auch nochmal heute, als ein Kind Gottes. Ich werde Gottes Gnade ausschließlich vertrauen. Unsere Reaktion darauf soll die Reaktion von Mose nachahmen. Anbetung, bekennen unsere Sünde und uns ihm zur Verfügung stellen. Lass uns beten. Herr, du bist gnädig und das brauchen wir. Das brauchen wir dringend, weil unsere Sünde und die Folge von unserer Sünde, sie bedrohen nicht nur unser Empfinden von Stabilität und Sicherheit, sie bedrohen unser tatsächliches Wesen und Existenz und unser Leben in der Ewigkeit. Wir haben uns selbst in Gefahr gestellt. Wir haben das immer wieder mal gewählt. Aber du möchtest uns gnädig sein. Du möchtest uns deine Herrlichkeit zeigen, dass du unsere Sünde wegnimmst durch Jesus. Vater, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Gnade jeden Tag. Und deshalb bitten wir dich darum, dass du uns hilfst, diese Entscheidung heute als Teil unserer Anbetung und auch morgen und in den darauffolgenden Tagen uns unter deine souveräne Gnade zu unterwerfen, deine Beurteilung unserer Bedürfnisse anzunehmen. Und wir bitten dich deshalb, dass du uns mit deiner Gnade hilfst. Im Namen Jesu bitten wir dich. Amen.